Info
von Radio Dreieckland.
Ja, ein Schluck aus dem Glas und einmal kurz durchgeatmet. Hier ist das Tagesinfo von heute Montag, 20. Januar 92, Redaktion Louis Hinz. Was gibt es heute zu hören? Heute ist kein normales, sprich aktuelles und hintergründiges Tagesinfo zu hören. Die Info-Redaktion ist nach wie vor mehr oder weniger unterbesetzt. Das heißt, wir haben heute keine aktuellsten Beiträge, keine aktuellen Beiträge zu hören, dafür aber dennoch Hintergründige nicht produziert und arrangiert von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen hier im Info von Radio Dreieckland, sondern von anderen Medienschaffenden. Wir wollen das natürlich nur als Übergangslösung sehen. Das heißt, so lange werden wir das montags jedenfalls praktizieren, bis sich eine sinnige Lösung für das Montagsinfo andeutet bzw. ergeben hat. Ihr seid also in dem Zusammenhang auch aufgerufen, mal wieder euch zu beteiligen, euch zu melden hier beim Radio, wenn ihr Lust habt, hier beim Info oder bei anderen Redaktionen natürlich bei Radio Dreieckland mitzuarbeiten. Soweit also dazu. Am Anfang heute gibt es ja noch eine ganz kurze Kurzmeldung, die sich aber fast erübrigt, dass sie auch auf der Rückseite der Monopolzeitung in Freiburg in etwa so im ähnlichem Wortlaut steht. Danach werden wir aber verschiedene Schwerpunktbeiträge haben. Zum einen wird es gehen um die Treibjagd im Zürcher Mausloch. Der Platzspitz wird nämlich seit etwa genau einer Woche täglich geräumt. Der Platzspitz ist die offene Drogenszene in Zürich. Hierzu ein Beitrag aus der in Zürich erscheinenden WOZ. Seit Mitte letzten Jahres sitzen Ralf und Knut in U-Haft. Von der Staatsanwaltschaft wird ihnen nachgesagt, Betonteile auf die Bahnstrecke Hamburg-Kiel gelegt zu haben. Wir im Info haben schon öfters darüber berichtet. Die Anklage lautet neben auf schweren Eingriff in den Schienenverkehr auch auf versuchten Mord. Am kommenden Montag ist der erste Verhandlungstag in Itzehoe nördlich von Hamburg. Hierzu ein Beitrag aus dem AK Nummer 338 von Mitte Januar, der vierwöchentlich erscheinenden Hamburger Zeitung Arbeiterkampf ausgesprochen, herausgegeben von den beiden Nachfolgegruppen des KB. Soweit der zweite Schwerpunktbeitrag. Im dritten Beitrag geht es um die Tarifrunden 92. Die Offensive des Kapitals ist nicht zu stoppen. Ein Beitrag aus der SOZ Köln, die in Köln erscheint, von Mitte Januar. Danach geht es in einem Beitrag aus der Interim, einer Zeitschrift aus Berlin, Nummer 176 von Mitte Januar, um 500 Jahre Ausbeutung. In dem Beitrag, in dem weltpolitischen Beitrag, möchte ich mal sagen, geht es zur neuen alten Weltordnung, ein Versuch, neue oder alte Ansätze der politischen Arbeit zu finden. Im ersten Abschnitt ging es da um Strukturen militärischer Kontrolle und im zweiten Teil, der zweite Teil steht im Zeichen des sogenannten Großdeutschland. Im letzten größeren Beitrag vor den Veranstaltungshinweisen geht es um die Situation der Centri Sociali in Italien. Hier übernehmen wir einen Beitrag aus dem schwarzen Faden der Vierteljahresschrift für Lust und Freiheit.
Ihr hört das Tagesinfo vom 20. Januar 1992.
Ja, gar nicht lustig war es gestern am Sonntag, am vergangenen Sonntag auf der Rückseite des Gebäudes, des Bekannten der in der Hafenstraße. Dort wurde nämlich die Kneipe Otto und ein Nebengebäude durchsucht von einer Mannschaft von 200 Grünuniformierten und etwa 20 bis 25 Zivilisten. Die haben nämlich unter dem Vorwand nach Drogen oder zu suchen und unter dem anderen Vorwand den Bierausschank zu reklamieren, der dort vor sich geht, wie in Kneipen so üblich, sind sie da eingefallen und haben 3 Stunden lang die Gebäude durchsucht. Sie haben da ein paar Grämmchen Haschisch gefunden. Eine Frau haben sie 1 Stunde lang festgehalten. Alle BesucherInnen wurden ED behandelt, so heißt es, erkennungsdienstlich behandelt. Einzeln dann aus dem Gebäude in eine umsperrte Gegend rausgelassen. Alles wurde notiert. Nach 3 Stunden war der ganze Spuk vorbei. Einmal wollten sie, so heute jemand am Telefon gegenüber RTL, einfach mal wieder gucken, ob das noch möglich ist, wie es denn dort aussieht. Einen größeren Hintergrund vermuten die Leute in der Hafenstraße bis heute noch nicht. Ein Treffen wird es erst noch geben. Soweit also zu dem Teilchen. Jetzt aber zu Zürich. Freundliche Treibjagd im Zürcher Mausloch. Seit Anfang letzter Woche werden Platzspitz und Shopville in Zürich jeweils in den Nachtstunden polizeilich geräumt und zugemacht. Die Behörden verfolgen gespannt, wie sich ihr großes soziales Experiment in Zukunft entwickelt. Übernehmen hier Beitrag aus der WOZ. Diesen Schuss darfst du dir noch setzen. Verlegen stehen einzelne Polizeigrenadiere zwischen Drogensüchtigen und den paar fackeltragenden Sympathisanten, viele Frauen, die still gegen die Räumung protestieren. Die Frau mit der Spritze in der rechten Ellenbeuge greift mit der linken Hand in den Sack und reicht dem Zivilen ihre Identitätskarte. So. Wenn du fertig bist, gehst du nach Hause, gell? Die Frau stopft den Ausweis in die Tasche, zieht die Spritze und tupft das ausdrehende Blut ab. Blitzlichtgewitter, Proteste der Junkies. Das Dutzend Medienleute gruppiert sich dicht um den Pressesprecher. Im Zeitlupentempo räumen die Inhaber ihre Filterli-Tische. Einer will Böcke und Platte verstecken. Lass das bitte, das kann ich nicht. Das wird bestimmt geklaut über Nacht. Unmöglich, wir schließen hier ab. So? Und wenn ich morgen verschlafe, wie soll ich denn arbeiten ohne Tisch? Torkelnd steht ein Süchtiger vor einem Grenadier, mustert eingehend dessen Gewehr. Wofür ist das Ding? Mach doch ein paar Pfüpf in den Himmel für uns. Zur Laufen, bitte. Wann müssen wir draußen sein? Jetzt. Hektisch sind vorderhand einzig die eingehenden Funksprüche der Polizeizentrale. Doch Einsatzleiter Arthur Grob kann die Kollegen am Schreibtisch beruhigen. Lage sehr ruhig. Verstanden? Verstanden. Die Polizisten bilden Ketten und geleiten die Anwesenden in mehreren Wellen, so der Einsatzbefehl, vom Platz. Da knallt's. Ein Bauwagen rollt auf die Wache am Tor zu. Tränengas, Gummischrot, Steine. Die Grenadiere suchen Deckung hinter dem Live-Übertragungswagen von Radio 24. Ein einzelner Junkie irrt zwischen den rasch wechselnden Fronten über den Bahnhofplatz. Der Tränengasnebel verzieht sich bald, er wird infolge eines Unterdruckphänomens ins Shopville gesogen, so der Pressesprecher. Die uniformierten Bewacher dort unten rennen hustend und fluchend von ihren Posten durch die endlosen Gänge. Dann ist der Spuk vorbei. Bereits in der zweiten Nacht verläuft die Räumung reibungslos. 10 vor 10 ist der Platzspitz fixerfrei. Außen geht die Treibjagd auch gegen kleinste Grüppchen noch stundenlang weiter. Attilio Stopper, der kantonale Drogendelegierte, spricht im Zusammenhang mit dem Drogenumschlagplatz Zürich von einem Mausloch. Wird das Loch dicht gemacht, prophezeit er einen Rückstau der Betroffenen in den umliegenden Gemeinden. Bereits seien in Affoltern am Albis 2 Drogensüchtige mit Erfrierungserscheinungen aufgegriffen worden, weil sie sich nicht mehr nach Zürich getrauten. Genau darum geht es dem Zürcher Polizeichef Robert Neukomm. Mit Stolz registriert er die spürbare Verkleinerung der Szene. Er sagt, das Problem habe sich verschloffen, was leider nur ungenau mit fortgestohlen, verflüchtigt, verdrückt, verkrochen, verkrümelt übersetzt werden kann. verpisst, ließe zu viel an Aggressionen durchscheinen. Weggestorben, dies sei festgehalten, hat er nicht gesagt. GassenarbeiterInnen und Drogenfachleute befürchten jedoch gerade eine massive Zunahme der Todesfälle. Selbst einzelne polizeiliche Fahnder beginnen, den Kopf zu schütteln über ihren, wie sie sagen, Sandkastengeneral an der Spitze. Sie rechnen vermehrt mit Auseinandersetzungen bewaffneter Gruppen, die den verzettelten Markt unter Kontrolle halten und sich ihre Anteile sichern wollen. Da wird auch der Alltag der Fahnder gefährlich, weshalb Einzelne bereits vom Bummelstreik sprechen. Offener ausgetragen wird der Beamtendissens bei der Fürsorge. Etwa 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der städtischen Notschlafstellen sowie der Tagesstrukturen weigern sich nämlich nach wie vor, auswärtige Süchtige abzuweisen. Wie sie dem Stadtrat in einem ausführlichen Schreiben mitteilen. Die Angestellten des Jobbus, eines Einsatzprogramms für Arbeitslose, erhielten mit einem Brief vom letzten Montag die Androhung der Kündigung, falls sie weiterhin auch Auswärtige ins Programm einbeziehen. 5 Angestellte haben darauf am Dienstag ihre Kündigung eingereicht. Das Projekt der Deportation stockt zurzeit.
Ihr hört das Tagesinfo vom 20. Januar 1992.
Seit Mitte letzten Jahres sitzen Ralf und Knut in U-Haft. Von der Staatsanwaltschaft wird ihnen nachgesagt, Betonteile auf die Bahnstrecke Hamburg-Kiel gelegt zu haben. Wir im Info haben schon öfters darüber berichtet. Die Anklage lautet, neben auf schweren Eingriff in den Schienenverkehr, auch auf versuchten Mord. Am kommenden Montag ist der erste Verhandlungstag in Itzehoe, nördlich von Hamburg. Hierzu ein Beitrag aus dem Arbeiterkampf, einer Zeitung, die vierwöchentlich in Hamburg erscheint, herausgegeben von den beiden Nachfolgegruppen des KB. Am 27. Januar steht zu lesen, wird vor der 5. Strafkammer des Landesgerichts Itzehoe ein Prozess beginnen, den es eigentlich nicht geben dürfte. Alles, was bei der Frage, ob die Anklage gegen Ralf und Knut zugelassen wird, hätte geprüft werden müssen, spricht für Ralf und Knut. Die Beschuldigten haben gesagt, dass sie es nicht waren, dass es sogar gegen ihre Überzeugungen ist, die ihnen zur Last gelegte Tat auszuführen. Indizien gibt es keine. Am Tatort wurden keine Spuren gesichert. Sie bestreiten nicht, in der Nähe des angeblichen Tatorts gewesen zu sein und haben sogar öffentlich erklärt, was sie dort gemacht haben. Der einzige Zeuge, der nicht zur Polizei gehört, hat die Beschuldigten nicht erkannt. Ein Motiv der beiden gibt es nicht und bisher wurde auch von Polizei und Staatsanwaltschaft öffentlich nicht genannt. Unklar ist nach eigenen Recherchen weiterhin, ob der von der Polizei dargestellte Tatverlauf überhaupt das tatsächliche Geschehen wiedergibt. Recherchen haben ergeben, dass die Tat möglicherweise nicht so stattgefunden hat, wie sie von Polizeiseite geschildert wird. Angeklagt werden Ralf und Knut wegen versuchten gefährlichen Eingriffs in den Schienenverkehr und Mordversuchs. Dass dieser Prozess trotzdem stattfinden kann, ist nur unter bestimmten Bedingungen zu verstehen. Eine davon kann sein, dass Mensch dem Staat bzw. seinen Repressionsorganen jede Schweinerei zutraut. Wozu er fähig ist, hat er oft genug gezeigt. Mogadischu, Stammheim, gezielte Todesschüsse, Prozesse gegen Menschen aus bewaffneten Gruppen, 129a-Verfahren mit allen möglichen Begründungen und nicht haltbaren Gutachten. Schwibber-Prozess oder auch das Zeller Loch. Auch im weniger spektakulären Alltag ist die Liste der Skandale lang. Warum also nicht gegen Ralf und Knut? Eine andere Möglichkeit, den anstehenden Prozess zu verstehen, liegt darin, sich die Motive der Bullen und der Staatsanwaltschaft vor Augen zu führen. Es ist mittlerweile bekannt und belegt, mit welcher Akribie, welchem Aufwand und welcher Palette von Konzepten jeder Widerstand gegen staatliche Planungen verfolgt wird. Die Aktivitäten rund um die Rote Flora in Hamburg gehören dazu. Menschen wie Knut und Ralf, die sich unter anderem für den Erhalt des selbst geschaffenen Floraparks eingesetzt haben, waren den Bullen bekannt. Eine Tatsache, die in der Presse immer wieder zitiert wurde. Die Fahnder des LKA verfolgten die beiden, weil sie bekannt waren. Eine der Strategien, den Widerstand im Schanzenviertel klein zu kriegen, war und ist die konkrete Bedrohung Einzelner, um die gesamte Szene einzuschüchtern. Dazu passt es wie die Faust aufs Auge, dass einen Tag nach der Räumung des Floraparks Hamburgs Innensenator Hackmann am 24. Juli 1991 mitteilt, es gehe darum, Zitat, ob Regierung und Parlament das Sagen im Schanzenviertel haben oder selbsternannte Kräfte, Zitat Ende. Nur 5 Tage später werden 2 von vielen Aktivistinnen verhaftet. Die Folgen sind klar. Etliche Menschen, die sonst sicher anderes getan hätten, sind damit beschäftigt, Solidarität für Knut und Ralf zu organisieren, auch eine Art Widerstand lahmzulegen. Wenn nun in dieser Situation deutlich wird, wie sehr die Beamten bei der Konstruktion der Beschuldigung geschlampt haben, welcher Staatsanwalt oder welche Staatsanwältin wollte dann den Kollegen der Ermittlungsbehörden am Zeuge flicken? Wäre es nicht aus ihrer Sicht eine Niederlage des Staates, einen Rückzieher zu machen, Ralf und Knut rauszulassen und das Verfahren einzustellen? Gleich welcher dieser beiden Erklärungsversuche einem politisch oder sonst wie näher steht, in jedem Fall wird deutlich, welche Bedeutung das Ermittlungsverfahren und der Prozess gegen Knut und Ralf haben. Nicht nur, dass es möglich ist, 2 Leute, die nichts gemacht haben und sich von der angeblichen Tat auch distanzieren, monatelang in U-Haft zu halten, sondern auch, dass Bullen und Justiz beschuldigen können, ohne Beweise vorlegen zu müssen. Der Unterschied zu Verfahren wegen 129a liegt darin, dass mit diesen Paragraphen ganz allgemein politische, in der Regel linksradikale Äußerungen verfolgt werden, von denen sich zu distanzieren nur Aufgabe der eigenen Identität möglich ist. Mit dem Verfahren gegen Ralf und Knut jedoch werden Menschen, die politischen Widerstand leisten, ganz ohne offene Anklage der Gesinnung und nur unter Zuhilfenahme wildester Konstruktionen möglicherweise in den Knast geschickt. Unübersehbar ist, wie deutlich in den öffentlich gewordenen Äußerungen der Ermittler, jeglicher politischer Zusammenhang ausgeblendet wird. Dies ist der eigentlich zentrale Punkt bei der Beschuldigung wegen Mordversuchs. Sollte das Verfahren gegen die beiden erfolgreich sein, wären Bullen und Justiz neue Möglichkeiten gegen Menschen im Widerstand eröffnet. Jede Solidaritätsaktion ist deshalb notwendig und muss unterstützt werden, damit im Prozess gegen Ralf und Knut, kommenden Montag beginnt er, ein Freispruch rauskommt und nicht nur eine Einstellung des Verfahrens. Soweit aus dem Artikel Wahrheit, Lügen und Anklagen aus der Zeitung Arbeiterkampf. Ein Hinweis in dieser Sache: Die Volksküche am Dienstag in Freiburg ab 20 Uhr wird stattfinden im Strandcafé. Warum dieser Hinweis? Weil es auf, während oder nach dieser Volksküche auch einen Film und Informationen zu diesem Verfahren geben wird. Tarifrunden 92, nur Lohnrunden. Die Tarifrunden haben noch gar nicht richtig begonnen. Da werden von Staat und Kapital schon schwere Geschütze aufgefahren. Seit der Diskussion um die 35-Stunden-Woche hat es solch massive Angriffe auf die Gewerkschaft nicht mehr gegeben. Und dabei präsentieren die Gewerkschaften, gemessen an den Notwendigkeiten der beschäftigten Interessen, gemäßigte Forderungen. Die Angriffe kommen von verschiedenen Seiten. Begonnen hat die Bundesbank kurz vor Weihnachten mit der Erhöhung der Leitzinsen. Sie verbreiteten höhere Löhne gefährdeten den Stabilitätskurs. Um die Gewerkschaften rechtzeitig einzuschüchtern bzw. bei einer Wirtschaftskrise den Gewerkschaften den schwarzen Peter zuschieben zu können, hat die Bundesbank die Leitzinsen auf ein Rekordniveau seit der Währungsreform erhöht, unbeschadet der damit verbundenen Gefahr, die Rezession zu fördern und die Arbeitslosigkeit zu erhöhen. Die Antwort der Städte und Gemeinden auf die Forderung der ÖTV war, mit einer Leistungskürzung, Personalabbau und Investitionskürzungen zu drohen, damit der Druck der Bevölkerung gegen die Beschäftigten gerichtet wird. Richtig ist, dass die Kommunen durch ihre Beiträge zum Fonds Deutsche Einheit durch die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer finanziell stark geschröpft werden. Etwas Neues hat sich Möllermann einfallen lassen. Die Tarifautonomie soll gänzlich ausgehebelt werden. In der diesjährigen Tarifverhandlung soll Bonn ein Signal setzen und Lohnleitlinien unter 5%, die damit also gerade die offizielle Preissteigerungsrate ausmachen, festlegen. Sein Vorschlag: Als erstes soll ein Besoldungsgesetz für Beamte beschlossen werden. An die darin festgelegte Erhöhung sollen sich dann die anderen Tarifparteien anschließen. Die letzten Maßhalteappelle von Kohl und SPD runden das Bild nur ab. Die SPD ist bei ihrer Ablehnung der Tarifforderungen so weit gegangen, Kohl zu einer konzertierten Aktion der wirtschaftlichen Vernunft aufzufordern. Zu einer konzertierten Aktion gegen Arbeitnehmerinteressen? Auf jeden Fall spielen sie kräftig in dem gegen die ArbeitnehmerInnen gerichteten Reigen mit. Für Kohl ist das Jahr 92 kein Jahr für Verteilungskämpfe und Anspruchsdenken, wobei dies nur für ArbeitnehmerInnen gelten soll. Für Parlamentarier, siehe Hamburger Diätenskandal, sieht das anders aus. Ebenso für Kapitaleigner. Von 1980 bis 1990 stiegen die Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen netto um 122%, die Arbeitseinkommen hingegen lediglich um netto 47%. Obwohl die Gewinne enorm waren, ist aber abzusehen, dass auch die BRD von der weltweit drohenden Rezession nicht verschont bleibt. Diese massiven Angriffe sind nur so zu verstehen, dass das Kapital die Gunst der Stunde nutzen will. Die Märkte im Osten sind zusammengebrochen. Es geht darum, sich neue Marktanteile und Einflusssphären zu erobern. Durch den Zusammenbruch des Realsozialismus gibt es eine starke Verunsicherung in der Linken und den Gewerkschaften. Die fehlende Perspektive zu einem solidarischen Zusammenkommen von Ost und West verunsichert noch zusätzlich. Diese Situation wollen die Kapitalisten nutzen, um die Kräfteverhältnisse in der BRD noch mehr zu ihren Gunsten zu verändern. Sie reden von einer Wende. Nicht nur in der Frage der Lohnhöhe, das Gleiche sehen wir auch in ihrem Angriff auf die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und anderem. In ihren Veröffentlichungen haben die Gewerkschaften diesen Angriff gekontert. Wie ernst es ihnen aber ist, wird sich erst noch zeigen müssen. Nur Warnstreiks, wie jetzt bei den Banken, werden da nicht ausreichen. Die bisher aufgestellten Forderungen und internen Diskussionen sehen nicht nach einem offensiven Herangehen aus. Die schon aufgestellten und angepeilten Forderungen liegen zwischen 9,5% bei der ÖTV plus 500 Mark Urlaubsgelderhöhung und 11% bei der IG Medien. Selbst der Beamtenbund liegt mit 10% im Rahmen. In der einen oder anderen Gewerkschaft gibt es auch noch weitere zusätzliche Forderungen, auf jeden Fall solche, die eine weitere Angleichung der Ost- und die West-Tariflöhne vorsehen. Es zeichnet sich aber ab, dass im Wesentlichen eine reine Lohnrunde geben wird. Dafür sind die Forderungen aber mehr als bescheiden. Bei einer Preissteigerung von zurzeit 4,2%, einer Anhebung der Sozialversicherungsbeiträge um 0,75%, dem Solidaritätszuschlag von 7,5% auf die Lohn- und Einkommensteuer, dazu kommen die geplante Mehrwertsteuererhöhung und das Steueränderungsgesetz 92 mit geplanten Erhöhungen der Mineralöl-, Versicherungs- und Tabaksteuern sowie der Beiträge zur Arbeitslosenversicherung. Bei all dem zusammen kann von einer Umverteilung bei einer Forderung von rund 10% jedenfalls nicht mehr die Rede sein. Die Sprüche während der Auseinandersetzung um die Arbeitszeitverkürzung, wir müssen mal wieder einen kräftigen Schluck aus der Lohnpulle nehmen oder nur für Geld gehen die Kumpels auf die Straße, waren wohl nicht sehr ernst gemeint. Ansonsten müssen die Forderungen höher ausfallen. Aber auch die Diskussion um Strukturverbesserungen, Tarifreform, Anhebung der unteren Lohngruppen sind nach hinten verschoben worden. Dabei sollten wir die Vorschläge von Rommel, dem Präsidenten des Deutschen Städtetages, oder Heide Simonis, der schleswig-holsteinischen Finanzministerin, aufgreifen. Rommel hält die bisherige Besoldungshierarchie für nicht mehr zeitgemäß. Die stark beanspruchte Krankenschwester müsse mindestens so viel verdienen können wie ein junger Akademiker. Recht hat er in der Frage, auch wenn es ihm um mehr Flexibilisierung in der Lohnfrage geht. Er möchte den Lohn noch stärker der Logik von Angebot und Nachfrage anpassen. Und Heide Simonis hat die ÖTV kritisiert, weil ihre Forderung keine soziale Komponente enthält. In die Richtung der letzten Metalltarifrunde, nämlich strukturelle Anhebung der unteren Lohngruppen, sollten wir auf jeden Fall gehen. Aber auch die anderen Diskussionen um Arbeitszeitverkürzung, Tarifreform und so weiter müssen vorangebracht werden. Es muss jedenfalls noch ein ziemlicher Druck von unten ausgeübt werden, damit die Gewerkschaftsführungen von der Offensive von Kapital und Politik nicht in die Knie gehen. Soweit die Ermahnung an die Gewerkschaftsführung von Brigitte Rübke, ihre Meinung erschien in der SOZ aus Köln von Mitte Januar.
Cheap nightclub, while the lights flash and the music grinds, you and your friends sit terrified, while this fat casual yells abuse at you, the dirty words spewing from his twisted mouth like filthy water. You are nothing to him, really. He doesn't know you, and he doesn't want to. He just wants to frighten you and make you cry. So you'll run to your boyfriends who will defend you and give him the gang fight that he wants. You're just the bait. The trap, the excuse. You're the means for him to release his vicious boredom and his rising adrenaline. You are afraid, and fear makes you angry. But revenge is a dish best eaten cold, and your time will come. Travelling alone, I lie in the white hotel room. I am shivering, twisting the bedsheet in my sweating hands, while the crazy man next door smashes up his belongings and screams and raves all night about how he wants to kill a woman. Any woman. If he could find one, he'd cut her. He'd rip her apart. And only one thin wall stands between us. I put all my clothes on quietly and curl up. Silent tears trickling into my mouth, thinking if I had a gun, I'd put him down like a rabid dog. I am afraid, and fear makes me angry. But revenge is a dish best eaten cold, and my time will come. Daily lives, all of us, woman and man,
feeling in our hearts that we have control over what happens to us. That violence, persecution, rape happen only to strangers that we read about in the gutter press. Until we're in the wrong place, at the wrong time. And that cold voice slides out of the darkness, telling us our worst fears are going to be realized. And our spirits scream,
no, no, not me,
not me.
I don't deserve this.
But we are powerless. There is no escape. And our rules, they don't matter anymore in this game. We are afraid, and fear makes us angry. But revenge is a dish best eaten cold. And our time will come.
Ihr hört das Tagesinfo vom 20. Januar 1992.
In der Interim Nummer 176 von Mitte Januar ist ein Beitrag zu finden, ein weltpolitischer Beitrag zu 500 Jahre Ausbeutung. Der Artikel mit der Überschrift Die neue alte Weltordnung. Ein Versuch, neue oder ältere Ansätze der politischen Arbeit neu zu finden. Im ersten Abschnitt geht es um Strukturen militärischer Kontrolle, am Beispiel der USA in Sachen Golfkrieg oder EG als weitere militärische Potenz und um die wirtschaftlichen Verflechtungen nicht nur militärischer Projekte auf der nördlichen Halbkugel. Der zweite Teil steht im Zeichen des sogenannten Großdeutschland. Zu lesen: Wir leben in dem Staat, der die Formierung der EG von Anfang an vorangetrieben hat. Die Achse Bonn-Paris war der Ausgangspunkt der sogenannten europäischen Einigung. Regelmäßig finden heute deutsch-französische Gipfeltreffen statt, um die gemeinsame Europapolitik abzustimmen. Mit der symbolischen Aufstellung einer deutsch-französischen Brigade haben die beiden Staaten ein klares Beispiel für ihre Ziele gegeben. Jetzt aber, nach der Annexion der DDR, ist die Dominanz der BRD unübersehbar. Dass die Chefs von Kohl und Co. aber noch lange nicht genug haben, demonstriert Daimler-MBB-Vorstand Reuter. Zitat: Die Weltmärkte werden neu aufgeteilt und wir wollen dabei sein. Zitat Ende. Dabei ist die BRD letztes Jahr schon auf Platz 2 hinter den USA im IWF gestiegen. IWF, der Internationale Währungsfonds. Siemens, Daimler, Höchst, Deutsche Bank herrschen nicht nur in Europa, sondern sorgen heute überall in der Welt für die Fortsetzung von 500 Jahren Ausbeutung. Die Höchst-Tochtergesellschaft in Chile telegrafierte nach dem Putsch im September 1973 an die Frankfurter Zentrale, Zitat: Der so lang erwartete Eingriff der Militärs hat endlich stattgefunden. Am 13. Abend stand bereits fest, dass der Staatsstreich mit relativ geringen Verlusten an Material und Menschenleben gelungen war. Chile wird in Zukunft ein für höchster Produkte zunehmend interessanter Markt sein. Zitat Ende. Dieser ökonomischen Größe entspricht natürlich auch die Politik der BRD in Europa. Von hier aus werden europaweit die reaktionären Standards in den Knästen, bei der Asylpolitik und auf wirtschaftlicher und sozialer Ebene durchgesetzt. Der Widerstand in den Staaten der EG kriegt die bewährten BRD-Modelle der Repression aufgedrückt. Von hier aus wurde und wird der erneute Einbruch des Kapitals in Osteuropa und der Sowjetunion betrieben. Natürlich werden wir in der derzeitigen Situation, die eigentlich von einem Niedergang linker Position gekennzeichnet ist, einige Schwierigkeiten bei unserer Positionsbestimmung haben. Gekennzeichnet von den Umbrüchen im Osten, der sogenannten Wiedervereinigung, dem Golfkrieg und so weiter, ging und geht Resignation und Spaltung durch fast alle linken Gruppen oder Strömungen. Dennoch sehen sich alle Bewegungen, seien es Frauen, Asyl, Anti-AKW, Internationalismus, Häuserkampf oder Gefangenen-Solidaritätsgruppen, von den massiven Umstrukturierungsmaßnahmen betroffen. Mensch kann von einem Generalangriff auf sämtliche gesellschaftliche Randbereiche sprechen, der sich zunehmend auch auf die gesamte Bevölkerung ausdehnt. Gesundheitsreform, Steuergesetze und so weiter. Und dies betrifft nicht nur uns hier, sondern zeigt auch in anderen europäischen Ländern. Eben da müssen wir unseren Ansatzpunkt finden, bei denen, die noch den Willen zu einer gesellschaftlichen Umwälzung formulieren und den Widerstand auch nach außen tragen. Es darf dabei aber nicht eine einmalige Mobilisierung wie zum IWF in Berlin entstehen. Es müssen kontinuierliche Zusammenhänge geschaffen werden, die über das Jahr 92 und seine Highlights wie Weltwirtschaftsgipfel, G7-Treffen hinaus zusammenarbeiten. Im BUKO, einem vorwiegend internationalistischen Bundeskongress, findet sich schon ein Teil der möglichen Kampagnen zusammen. Doch innerhalb des BUKO gibt es Strukturen und politische Strömungen, die teilweise so beliebig sind, dass es möglich war, dass vor kurzem in Nordrhein-Westfalen ein Kampagnenflugblatt erschien mit einem Vorwort von Johannes Rau und sämtlichen Initiativgruppen und Kampagnenvorschlägen drauf. Gegen solche Übernahmeversuche und Ähnlichem müssen wir uns entschieden abgrenzen. Es kann auch nicht darum gehen, die Begegnung zweier Kulturen im nächsten Jahr ein schönes Kulturfest mit Ausstellungen und KünstlerInnen aus Lateinamerika und ein paar kritischen Untertönen durchzuführen. Unsere Kritik muss massiv sein und entsprechend umgesetzt werden. Gleichzeitig ist oder wäre diese Arbeit eine neue Möglichkeit, den Begriff internationale Solidarität praktisch zu machen. In Süd-, Mittel- und Nordamerika haben sich 120 indigene Nationen organisiert, um durch gemeinsame Diskussionen und Kampagnen Widerstand gegen die bestehenden Ausbeutungsverhältnisse zu entwickeln, und zwar im Encuentro Continental del Pueblo Indigena unter dem Motto 500 años de resistencia campesinos indigena, kontinentales Treffen des indigenen Volkes, 500 Jahre Bauern- und indigener Widerstand. Aus der Erklärung von Quito, Zitat, wir lehnen die 500-Jahr-Feiern rundweg ab. Wir sind fest entschlossen, dieses Datum zum Anlass zu nehmen, unsere Einheit zu festigen und auf dem ganzen Kontinent unseren Befreiungskampf zu verstärken. In diesem Zusammenhang wurde auch die Kampagne Emanzipation und lateinamerikanische Identität 1492 bis 1992 von lateinamerikanischen KünstlerInnen, PolitikerInnen, WissenschaftlerInnen gestartet.
They kill a paper games of wealth. Let me out. Let me out.
Did I ask for that legend? What did I need to survive?
Ihr hört das Tagesinfo vom 20. Januar 1992.
So, soweit also das Musikteil. Kommen wir jetzt zum letzten größeren Beitrag über die Situation der Gentry Sociali in Italien. Eine Übernahme aus dem Schwarzen Faden, eine Vierteljahreszeitschrift für Lust und Freiheit. In der letzten Ausgabe des Jahres 91. Seit dem militärischen Angriff auf den nunmehr historischen Centro Sociale Leoncavallo in Mailand, dem Widerstand und der Verhaftung der Genossinnen sind 2 Jahre vergangen. 2 Sommer darauf ist der Leoncavallo immer noch da, wieder aufgebaut und bemalt, wenn auch weiterhin bedroht von den wirtschaftlichen und politischen Mächten, doch die Atmosphäre rund um die selbstverwaltenden Zentren der Bewegung ist bedrückend. Man kann sagen, dass wir uns erneut in einem Alarmzustand befinden. Im Zeitraum eines Jahres hat sich die Situation, die aus der allgemeinen Mobilisierung in Solidarität mit dem Leoncavallo hervorgegangen ist, praktisch umgekehrt und widerspricht so dem Optimismus derjenigen Genossinnen, die in den CSA bereits unangreifbare faktische Errungenschaften sahen. Das beunruhigende geografische Verzeichnis erzwungener Räumungen erweitert sich fortlaufend und dies auch wegen des alljährlichen sommerlichen Exodus aus den Zentren der Städte. Es ist nicht leicht, den Beweis für eine gemeinsame Direktive auf europäischer Ebene zu erbringen, doch scheint es zweifelsohne eine zumindest nationale Abstimmung zu geben, die diesen, wenn auch in sich unterschiedlichen, doch mit dem Staat sich gleichermaßen im Bruch befindlichen Experimenten und Erfahrungen ein Ende setzen will. Die Mittel, diese Räume dicht zu machen, können variieren: Polizei, Faschisten oder Heroin. Doch das Ziel ist eindeutig klar. Es geht um das Auslöschen und Vernichten aller nicht genehmen und genehmigten Vereinigungen. In den Polizeistuben macht man sich nichts aus Spitzfindigkeiten und politischen Unterscheidungen. Antagonisten, Autonome, Anarchisten, Kommunisten, Punks, Feministinnen, Immigranten und Hausbesetzer sind nur verschiedene Bezeichnungen für das Wort Staatsfeinde und als solche wird ihnen eine angemessene Behandlung zuteil. Unbeeindruckt, auch angesichts der vielen, die sich über die fehlende Rechtsstaatlichkeit entrüsten, die sich in dem Urteilsspruch gegen die Ehemaligen von Lotta Continua ausdrückt, die sich im Fall Calabresi angeklagt waren. Und so sahen wir in den letzten Monaten die Polizei in Mailand, Rom, Neapel, Turin, Bologna, Florenz, Cosenza, Cornuo, Brescia, Imperia, Rovigno und an anderen Orten in der Provinz, die noch weniger Schutz bieten, gegen die potenziellen Herde der sozialen Infektion vorgehen. Wo die Kommandos nicht in Uniform erschienen, übernahmen die Nazis deren Aufgabe bei ähnlich infamen Übergriffen wie in Mailand, wo sie einen Genossen aus dem Leoncavallo niederstarren und schwer verletzen und mit Brandanschlägen wie dem in Rom, wo Auro Bruni am 18. und 19. Mai im Innern des Centro Sociale verbrannte. Auro Bruni war 19 Jahre alt. Das Zentrum war vorher schon öfter von Faschisten bedroht worden. Eine Woche zuvor verübte die Falang Armata ein ähnliches Attentat auf das Zentrum von Battaglia Terme in Padua. Ein Flugblatt mit dem Zeichen der Falange kündigte an, dass man in Rom ein eklatantes Ziel angreifen werde. Ähnliche Anschläge gegen die Bewegung gab es dieses Jahr auch in Modena, La Spezia und in Pisa. Gerade die letzte Räumung, die dem historischen Sitz der römischen Autonomiebewegung, der Via de Volsci galt, sofort wieder besetzt wurde, sagt, analog der letztjährigen Militäroperation gegen das anarchistische Germinal in Carrara, einiges über die von der Regierung angeordneten außergewöhnlichen Maßnahmen im Kampf gegen die Kriminalität aus. Vor diesem Hintergrund und im dritten Jahr hintereinander fanden in Mailand vom 13. bis 15. September Veranstaltungen statt, die vom Coordinamento dei Centro Sociale Leoncavallo in Mailand organisiert sind. In den letzten Jahren war Parco Lambro ein wichtiger Platz des Austausches und des Kennenlernens für die Bewegung der sozialen Zentren und für die gesamte antagonistische, widerständische Szene. 1989 stand die Bewegung unter dem Motto »Kein Heroin, keine Polizei« und eröffnete die Kampagne gegen das Kraxi-Gesetz zum Drogenmissbrauch, das die Unterdrückung der Betroffenen und die soziale Kontrolle bedeutet. 1990 stand unter dem Zeichen der Contromondiale und der Opposition gegen die Herren der Stadt und bündelte die Solidaritätsinitiativen für die 1991 für den Widerstand des Leon Cavallo gegen die Räumung von 89 angeklagten Genossen. 1991 stand Parco Lambro vor anderen neuen Aufgaben. Vor der bevorstehenden wirtschaftlichen und politischen Integration der europäischen Länder besteht für die regionalen Kapitalstrukturen eben auch in der Lombardei die Notwendigkeit, ihr besonderes Territorium zu normalisieren, das heißt, die sozialen Konflikte zum Stillstand zu bringen. In diesem Zusammenhang verstehen sich auch die Angriffe auf die Strukturen des Widerstands. Die von der schrittweisen Integration der sozialistischen Subsysteme in den Weltmarkt des multinationalen Kapitals, dem Ende des Bipolarismus, dem Golfkrieg mit seiner ersten Definition einer neuen imperialistischen Nachkriegsordnung bis zum Abschluss der auf die europäische Integration hinauslaufenden Prozesse gekennzeichneten Phase, die wir heute durchmachen, bedeutet nicht nur einen historischen Schritt hin auf eine neue, totale und despotische Organisation des Kommandos und der Ausbeutung, sie ist auch bestimmt durch das Auftauchen neuer Subjekte und neu sich eröffnender Kampflinien. Daher stellt sich für uns heute die Notwendigkeit, Kategorien und Szenarien neu zu bestimmen, um so besser zu verstehen, wie wir uns ausgehend von unseren Erfahrungen bewegen können. Die zu führende Debatte steht heute auf der Tagesordnung nicht nur der italienischen Widerstandsbewegung und hat bereits auf dem internationalen Meeting vom 7.9. in Venedig ein hohes Niveau an Verständigung erreicht. Wir wollen die Diskussion und Beschlüsse von Venedig zum Ausgangspunkt unserer Debatte machen und vor allem auch von unseren konkreten Erfahrungen in der Besetzung und der Selbstverwaltung der Centri Sociali ausgehen. Die Centri Sociali sehen sich heute in Italien einem einkreisenden Angriff ausgesetzt, bei dem Stadtverwaltungen, legale, bewaffnete Banden und geheime Apparate des Staates, alte und neue Faschisten, Rassisten, Kommunalräte jeglicher politischer Couleur, Mafia und Wirtschaftsverbände an einem Strang ziehen. Dieser Angriff zwingt uns heute eine in die Tiefe gehende Debatte über die Rolle auf, die die Centri Sociali vor dem Hintergrund der neuen Szenarien einzunehmen haben. Während der Redakteur der nächsten Stunde schon ganz im Dreieck springt, hier noch kurz die Veranstaltungshinweise, die hier vorliegen. Der eine für morgen als Begleitveranstaltung zur Ausstellung, die gerade vor dem Audimax in Freiburg an der Uni stattfindet. Die Veranstaltung liegt uns leider nicht vor, wir wissen bloß, dass es da eine gibt. Es wird sicherlich gleich das Telefon klingeln. Eine andere Veranstaltung ist hier angekündigt. Nicht Sterilisation des Mannes, nein, Sterilisation der Frau. Ist ein Vortragsabend von Pro Familia am kommenden Mittwoch, 22. Januar um 20.15 Uhr in der Pro Familia in der Bertholdstraße 63. Eine andere Veranstaltung Im Arbeitslosentreffen der Goethestraße 2 in Freiburg gibt es eine Veranstaltung unter dem Titel Grundeinkommen und Existenzgeld – Alternativen zur derzeitigen Arbeitslosenunterstützung. Unter dieser Fragestellung findet am Donnerstag, 23. Januar, 19.30 Uhr, eben im Arbeitslosentreff, eine Information- und Diskussionsveranstaltung statt. Es wird da eben um diese grundlegende Frage nach Grundeinkommen oder Existenzgeld gehen, am kommenden Donnerstag. Dienstag, 9.30 Uhr, im Saal 1 des Amtsgerichts Freiburg ein Prozess wegen einer Sitzblockade vor dem Kreiswahlersatzamt vom 30. Januar letzten Jahres. Dienstag, 9.30 Uhr, Amtsgericht Freiburg.
Ihr hört das Tagesinfo vom 20. Januar 1992.
Ebenfalls Dienstagabend im Strandcafé in der Adlerstraße 12 in Freiburg die Volksküche mit einem Video und Informationen zu, ihr habt den Beitrag vorhin gehört,